Ich lobe den Herrn für die Versammlung bisher. Noch ein bisschen kleinen Rückblick auch geben auf gestern. Ja, so gut, dass wir teilhaben können an dem Aufbau der Gemeinde. Dass die Gemeinde nicht von einem oder einer kleinen Schar von Fähigen irgendwo gebaut wird und die anderen sind noch passiv dabei, sondern der Leib baut sich selbst auf in der Liebe. Das ist so wichtig und muss uns so klar vor Augen stehen. Wir alle sind beteiligt und jeder hat seinen Anteil an diesem Aufbau. Keiner sagen, ich habe nichts. Und selbst wenn du so wenig hast, weißt du, da gibt es einen unermesslichen Vorrat an Gnade. Ja? Und du musst nur lernen, ihn, ich sage es mal, anzuzapfen, Anführungszeichen. Ja. Du musst lernen, zu dem Vorrat zu kommen, der da ist. Manche haben sicher auch schon erfahren, man fängt an vielleicht zu reden irgendwo, weiß nur einen Satz und nachdem du ihn gesprochen hast, kommt der nächste, bis es zu Ende ist. So ist der Herr, ja, ist dieser Vorrat an Gnade und es ist das Maß des Glaubens, das wir haben. Es ist nicht das Maß deiner Fähigkeit, sondern das Maß des Glaubens. Sicherlich, einer, der gut Klavier spielen kann, den wird der Herr dort auch einsetzen. Das hat natürlich auch seine Bedeutung, ist klar, sicherlich. Aber die Bibel betont das Maß des Glaubens. Ich glaube, darum rede ich. Ich glaube, darum diene ich. Ja, ich glaube, darum gehorche ich dem Herrn jetzt. Ich glaube, darum predige ich das Evangelium. Gell? Es ist immer aufgrund des Glaubens, nicht aufgrund von Fähigkeit oder Pflichtgefühl oder weil dir Bruder X gesagt hat, jetzt mache das oder so, sondern es ist das Maß des Glaubens. Amen. In dem sagt der Paulus, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Vielleicht ist es für mich zumindest ein bisschen hochgegriffen. Manche Sachen werde ich halt einfach nicht können, ja. Aber die will dann der Herr auch nicht von mir. Er kennt mein Maß. Er wird mich nicht dorthin schicken, wo ich es halt nicht machen kann. Das ist klar, er sagt dir nur das, was du auch kannst. Aber dann vermagst du es auch. Und dann kannst du hingehen im Glauben, im Vertrauen, dass er mit dir geht. Heute Morgen haben wir einen anderen Abschnitt. Da geht es um das Leiden. Dieses Leiden ist etwas, was sich durch den ganzen Petrusbrief wie so ein, ich sage es mal, roter Faden hindurchzieht. In jedem Kapitel kommt es irgendwo vor, das Leiden. Ich denke, es war auch deswegen, weil die Geschwister, an die er den Brief gerichtet hat, eben zu der Zeit in großen Nöten und Drangsalen steckten. Die mussten gerade sehr viel leiden. Und deswegen war es so nötig, dass er ihnen ein Wort des Trostes und der Aufrichtung und der Ermutigung einfach zuspricht. Wir haben vielleicht nicht die gleichen Leiden, einerseits. Andererseits sind es doch die gleichen, wie in Kapitel 5 es ja dann kommt. Gell? Aber dennoch ist dies ein wichtiges Wort für uns. Wir alle kennen Leiden. Wir jung sind oder älter sind oder schon ganz alt sind. Jeder Mensch kennt auch Leiden. Ja, kleine Leiden, mittlere Leiden, sehr große Leiden. Ja, alle. Und wir alle brauchen dafür Trost und Hilfe. Und gerade wenn wir bereit sind, den Aufbau bei dem Aufbau der Gemeinde teilzuhaben, dann sollen wir uns wappnen mit dem Sinn, dass da auch Leiden auf uns zukommen. Gemeindeaufbau ist kein Spaziergang. Ist keine Safari, wo du da schöne Sachen so nur siehst, sondern da geht es manchmal ganz schön zur Sache. Niemand soll Angst haben, bitte. Aber es ist gut, sich mit diesem Sinn zu wappnen, bereit zu sein. Sonst, wenn Leiden kommen, weißt du dann, jetzt kann ich nicht mehr und du schmeißt die Flinte ins Korn oder du hörst auf, ja. Das soll nicht geschehen, sondern wir sollen uns wappnen. Und dafür dient dieses Wort heute, dass wir alle bereit sind, wenn Leiden auf uns zukommen sollten. Das ist wichtig. Und dieser Herzensentschluss, dem Herrn zu folgen, beim Aufbau seiner Gemeinde teilzuhaben, der steht fest, auch wenn Leiden kommen. Ja. Amen. Ich finde es so schön, dass Petrus diesen Abschnitt beginnt mit ihr Lieben. Andere sagten auch Geliebte. Das finde ich noch persönlicher noch. Ja, wir reden uns nicht unbedingt so an. Geliebter, Emmanuel. Bist du Geliebter, Halleluja. So seine herzliche Beziehung zu haben. Geliebter Emmanuel, geliebter Jochen. Ich glaube, das brauchen wir besonders, diese Ansprache, wenn wir Leiden haben. Ja? Dann brauchst du die Liebe ganz besonders. Die Liebe vom Herrn natürlich, aber auch von den Geschwistern. Deswegen sagt er so, ihr Lieben, lasst euch durch die Feuerglut der Leiden unter euch nicht befremden. Er schreibt hier eigentlich an nur, lasst euch durch die Feuerglut. Na, lasst euch durch die Feuerglut nicht befremden. Das Leiden wurde erläuternd hinzugefügt, ist natürlich auch gemeint. Das war ihnen klar, was der Petrus meint, was diese Feuerglut ist. Weil sie haben es wohl sehr stark erlebt. Leiden sind eine Feuerglut. Wenn Gold oder Silber und Edelmetall gewonnen wird, dann muss es durchs Feuer gehen, damit es gereinigt wird. Das ist die Feuerglut der Leiden. Und wir sollen lernen, mit diesen Leiden umzugehen. Nicht aufzugeben oder dann nicht mehr zu wollen, sondern lerne damit, was will der Herr dadurch an mir wirken? Kein Leiden, was wir erfahren, ist sinnlos oder umsonst. Gott lässt uns nicht leiden, nur einfach so, sondern da gibt es einen Grund, einen Sinn. Er sagt hier, sie geschehen zur Prüfung für uns. Und aus dieser Prüfung, wie wir ja vorne gelesen haben, da soll eine Bewährung kommen. Dass die Bewährung unseres Glaubens viel herrlicher wird als die Herrlichkeit des Goldes, ja, das durch Feuer bewährt wird. Das hat immer einen Sinn, eine Ausrichtung, damit am Ende Herrlichkeit hervorkommt. Und in allem dem tragen uns die Liebe und der Glaube hindurch. Weil gerade in diesen Versen vom Kapitel 1, die wir ja noch gelesen haben, dort schreibt er zuerst von der Betrübnis und von der Bewährung, von dem Feuer und allem, gell? Aber was sagt er dann? Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und an ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. In den Leiden, gell? Dort soll die Liebe weiter sein zum Herrn. Soll der Glaube zunehmen. Ein bewährter Glaube ist was ganz anderes als ein Glaube, den du einfach nur so hast. Ja, und Gott will einen Glauben, der sich bewährt hat, der durch viele Nöte und Drangsal hindurchgegangen ist, feststeht. Es gibt nicht nur eine rote Schnur durch den Petrusbrief, der sich durchzieht. Es gibt auch noch, ich sage jetzt mal, eine goldene Schnur. Und zwar ist es die Freude und das Jauchzen. Kommt auch immer wieder vor. Und überraschenderweise kommen beide oft zusammen. Jauchzen und Leiden, das bringen wir nicht zusammen. Ne? Klagen und Leiden, ja, okay, sicher. Das ist bei uns auf derselben Linie. Aber Jauchzen? Ich möchte euch mal eine kleine Geschichte erzählen, wie Petrus darauf kommt. Das hat er ja nicht einfach so erzählt halt, ja, um uns zu trösten, sondern das war seine Erfahrung. Es war auch ein besonderes Leiden, es war nämlich das Leiden um Jesu Willen. Und zwar, ich habe den Vers auch aufgeschrieben, das ist Apostelgeschichte 5, sind eigentlich die Verse 26 bis 42. Lest sie mal zu Hause. Ich finde es so hilfreich, einfach mal so einen ganzen Abschnitt zu lesen vor dem Herrn. Und zwar war so, ihnen ist gesagt worden von den hohen Priestern, sie sollten nicht mehr im Namen vom Herrn Jesus predigen. Aber können sie da gehorsam sein, den hohen Priestern? Im Normalfall ja schon, aber in so einem Fall, nein. Da kann man nicht gehorsam sein. Und das waren sie auch nicht. Und dann haben sie gepredigt trotzdem. Und dann wurden die richtig böse. Dann haben sie ins Gefängnis gesperrt. Aber das ging nicht lange, kam ein Engel, hat die Tür wieder aufgemacht und sie sind wieder raus und haben weiter gepredigt. Nein, keine Angst gehabt. Jetzt, nachdem wir im Gefängnis waren, sollten wir vielleicht schon ein bisschen vorsichtiger sein, oder? So waren sie nicht, die Apostel. Ne? Die sind gleich wieder in den Tempel und haben gepredigt. Und dann wurden sie wieder gefangen genommen. Und dann haben sie vor dem Hohen Rat dort weiter klar bezeugt, Jesus Christus, den ihr gekreuzigt habt, der ist auferstanden. Und den werden wir weiter predigen. Und wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dann gut, ging es hin und her. Am Schluss wurden sie geschlagen. Dafür, dass sie im Namen Jesu gepredigt haben, wurden sie geschlagen. Waren sie dann deprimiert? Gesagt, oh, das ist aber schlimm jetzt. Was steht hier? 5,41, ja. Da gingen die Apostel aus dem Synedrium, dem Hohen Rat, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, um des Namens willen Schmach zu leiden. Also mir ist da auch aufgefallen, sie haben es als eine Ehre empfunden. Ja, sie haben Schmach in der Welt, wenn du geschlagen wirst, das ist eine große Schmach. Es ist nicht nur die Schmerzen, es ist auch die Demütigung. Des Schlagens vielleicht noch schlimmer fast. Die Demütigung, die dadurch da ist. Ja. Aber diese Schmach, die war eine Ehre für sie. Und das will Petrus uns hier zeigen. Wenn du in deiner Arbeitsstelle den Herrn bezeugst, in irgendeiner Weise, und nachher spotten sie über dich oder weiß ich was, oder schneiden dich, oder die gute Freundschaft, die wird auf einmal so abgekühlt. Es ist vor dem Herrn eine Ehre. Petrus sagt, freut euch. Ja, vielleicht haben wir im Moment keine Freude, gell? Das kann schon sein. Aber das Wort sagt so, freut euch. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, dann freut euch. Das sind jetzt schon besondere Leiden, von denen wir, wenn überhaupt, vielleicht auch nicht so viel haben. Es gibt andere Leiden, die geschehen, die erwähnt Petrus hier auch, die geschehen, weil wir irgendwo uns rein verwickelt haben, wo wir besser die Finger von gelassen hätten. Oder weil wir irgendwas angestellt haben. Das kann auch vorkommen. Niemand soll so leiden, sagt Petrus. Aber manchmal geschieht es halt doch, oder? Wenn wir ehrlich sind, geschieht doch. Aber auch diese Leiden sind nicht umsonst. Sage nicht, dass es jetzt vergeblich, jetzt muss ich halt büßen. Ich habe da was Schlechtes gesagt und jetzt kriege ich eins auf den Deckel, oder so. Ja. Klar, sicher, in solchen Leiden gibt es, glaube ich, keine Freude. Aber es gibt was anderes. Es gibt Buße und das ist wichtig. Gottes Güte leitet uns zur Buße. Und dafür ist oft auch ein Leiden nötig. Sonst tust du nicht Buße. Sonst denkst du, ist ja okay, wie ich es gemacht habe. Ja, aber der Herr macht es immer in Maßen. Er kommt dann nicht brutal. Aber ich habe es selbst erfahren. Ich war irgendwo ungehörig. Ich musste leiden und ich wusste genau, warum das geschieht. Hab Buße getan und gesagt, Herr, vergib mir und heile mich, gell, dass ich nicht wieder solche Sachen mache. Der Vater der Geister, der uns erzieht, Hebräer 12, 9 bis 11, wollte ich nicht lesen, aber dort steht es so deutlich, gell, dass wir einen Vater haben, ein Gott, unser Vater, der uns züchtigt und erzieht. Na, wenn uns etwas so zustößt, dann ist es zu unserer Besserung, zur Heiligung, zur Erneuerung. Und dann gibt es noch eine dritte Art von Leiden. Die kommt einfach so. Die hast du dir überhaupt nicht ausgesucht. Die kommt einfach. Eine Krankheit, ein Unfall, irgendwas. Hast nicht gewollt, aber sie kommt. Hat Gott dich jetzt vergessen? Er möchte, dass wir auch lernen, in diesen Dingen, diesen Widerwärtigkeiten, Trübsalen, den Glauben zu bewahren. Da gibt es so kostbaren Vers in Römer 5, 3 bis 5. Wir rühmen uns, ja, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen. Hast du es schon mal gemacht? Dich in Trübsalen gerühmt? Und da kommt ein wichtiges Wort. Weil wir wissen, dass die Trübsal Ausdauer bewirkt. Und die Ausdauer Bewährung, die Bewährung Hoffnung. Und die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Solchen Trübsalen, da bleibt manchmal nicht so viel übrig. Aber eins bleibt. Du weißt, dass dir das zum Besten dient. Und dies Wissen ist kostbar. Also als Hiob, er war einer, der dieses Leiden hatte. Er hat alles gut gemacht, trotzdem kam so schlimmes Leiden auf ihn. Ja, ein Satz hat er gesagt in seinem Leiden, hat viele Sachen gesagt, ja gut, aus seiner Verzweiflung heraus. Aber einen Satz, der ist so kostbar. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und den können wir auch sagen. Wenn wir in schwere Leiden kommen, wir wissen, dass unser Erlöser lebt. An dem können wir festhalten. Und hier auch, wir wissen, die Trübsal wirkt Ausdauer, die Ausdauer Bewährung. Und die Bewährung wirkt Hoffnung. In allen Dingen ist noch die Hoffnung da, dass der Herr mit mir ist. Und das alles soll letztlich dienen, damit unsere Seele aufs Völligste errettet wird. Der Herr will sie umwandeln. Er will, dass wir in sein Bild umgestaltet werden. Er ist durch Leiden gegangen und wir werden auch dadurch gehen. Das ist also etwas ganz Normales, was zu deinem Lebensablauf praktisch dazugehört. Wir suchen es nicht aus, wäre auch nicht gut so, ist klar. Wir können uns sowieso nicht so viel aussuchen, sondern der Herr gibt uns das, was wir brauchen. Dann fährt hier Petrus nochmal fort, ganz besonders um dieses Leiden, was ich jetzt als erstes genannt habe, um des Namens Jesu willen. Und zwar schreibt er hier, wenn ihr geschmäht werdet im Namen Christi, seid ihr gesegnet, weil der Geist der Herrlichkeit und Gottes auf euch ruht. Das ist schon etwas Besonderes. Und wir sollen das nie gering achten. Und wir sollen auch keine Furcht haben, davor im Namen Jesu geschmäht zu werden. Ja, keine Scham und keine Furcht. Wo immer wir da etwas sozusagen riskieren, der Herr ist mit uns. Und zwar in einer ganz besonderen Weise. Er ist ja immer mit uns. Aber hier heißt es, der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Ihr kennt die Geschichte von Stephanus. Als er vor dem Hohen Rat erscheinen musste und Zeugnis abgelegt hat für den Herrn, da heißt es, sie sahen das Angesicht wie das eines Engels. Da hat was gestrahlt. Da war der Geist der Herrlichkeit auf ihm. Ja. Und dann hat er ein ganzes Kapitel geredet. Das alles ist aufgeschrieben in der Bibel. Das ist nicht wunderbar. Was er gesagt hat, da floss der Geist aus ihm heraus. Sein Geist der Herrlichkeit war auf ihm. Und hat solch einer umfassenden Weise Zeugnis abgelegt für den Herrn und seine Herrlichkeit. Wollen wir nicht auch teilhaben an dieser Herrlichkeit? Gut, jeder nach seinem Maß. Man muss es auch üben. Du wächst dort hinein. Für Stephanus, der ist ja nicht von heute auf morgen dorthin gekommen, sondern er hat vorher schon immer wieder den Herrn bezeugt. Er hat an den Tischen gedient und war bereit, immer wieder den Herrn auszuteilen. Und hat keine Furcht gehabt. Und diese Furcht, die sollen wir lernen abzulegen. Furcht und Scham für den Herrn zu bezeugen. Die haftet uns an, uns allen, mehr oder weniger. Gut, welche haben mehr, die haben weniger. Aber Geschwister, lasst uns das dem Herrn geben. Gib's dem Herrn und der Herr kann frei machen. Als ich das erste Mal meiner Arbeitskollegin eine Einladung zum Evangelium geben wollte, die war im oberen Stock, ich im unteren, sonst war niemand mehr im Büro, es war schon relativ spät. Oh, ich habe so gekämpft, der jetzt eine Einladung zu geben. Das hat eine Stunde gebraucht. Aber dann bin ich gegangen, lob den Herrn. Und irgendwann müssen wir diese Furcht überwinden lernen, gell? Ja. Und ja, sie war ganz freundlich und war leider nicht gekommen. Aber es war gar nicht schlimm. Und so können wir lernen, den Herrn zu bezeugen. Fang klein an. Und darauf ruht so ein Segen, Geschwister. Wirklich. Das ist so ein großer Segen. Der Herr, der schenkt dir Freude. Auch sogar ohne Leiden. Er schenkt dir Freude. Und wenn du leiden musst, dann sagt der Herr, im Maße, wie ihr, wie heißt es hier, wie ihr an den Leiden Christi teilhabt, freut euch. Wie eine Waage. Wenn der Herr hier Leiden draufpackt, da kommt auf der anderen Seite wieder Freude dazu. Da hast du also mehr Leiden, aber auch mehr Freude. Ha, wir sollen so mutig sein. Lass dich nicht vom Feind in irgendwohin manövrieren, wo einsperren irgendwo rein, gell? Und dann schreibt Petrus, aber mit Sanftmut und Furcht. Manchmal sind wir so, ich will den Herrn bezeugen und dann haben wir keine Sanftmut mehr. Ja, ist dann auch nicht so schlimm. Wenn du dann mal daneben schießt, der Herr macht es wieder gut. Ich habe mal mit einem gesprochen, ja, der wollte das Evangelium nicht predigen, weil er Furcht hatte. Er könnte ja den Menschen was Falsches sagen. Das ist nicht gut. Solche Furcht sollen wir nicht haben. Als ich das erste Mal ein Gespräch mit einer Frau in der Straßenbahn hatte, da hatte ich nachher einen Haufen Verdammnis in mir gedacht, du hast alles falsch gesagt. Dann habe ich gebetet, Herr, wenn ich was falsch gesagt habe, dann machst du wieder gut. Der Herr vermag doch alles, oder? So können wir beten im Glauben, gell? Und das Verklagen des Feindes zurückweisen. Mutig sein, gell? Aber dennoch mit Sanftmut und Furcht. Das lernen wir. All unserem Predigen. Herr, stärke uns darin. Dieses, dass der Geist der Herrlichkeit auf uns ruht. Ich möchte sagen, das ist wie eine Vorbelohnung. Weißt du, wir bekommen den Siegeskranz des Herrn. Und da grenzt er dich schon mal. Der ruht auf dir, dieser Geist. Ja, das ist die Krone der Herrlichkeit, sollen wir bekommen. Und wenn du heute ihn bezeugst und auch bereit bist, um seinetwillen zu leiden, dann bekommst du schon eine Vorkrone sozusagen. Ein Vorgeschmack von dem, was wir bekommen sollen. Dies alles, was wir jetzt hier gesagt haben, das ist, dass das Gericht beim Haus Gottes anfängt. Gottes Richten ist sehr umfassend. Wir können da jetzt keinen Überblick geben. Aber Gott ist nicht nur der Richter seines Hauses, sondern Gott ist der Richter der ganzen Erde. Sogar die Engel werden gerichtet. Alles wird gerichtet. Alles ist vor ihm verantwortlich. Er hat alles gemacht. Es gibt jetzt, so könnte man grob einteilen vielleicht. Zwei Arten des Gerichtes. Es gibt einmal ein Gericht der Züchtigung, der Erziehung. Und dann gibt es ein Gericht der Verdammnis. Gott, der Vater, er erzieht. Er züchtigt. Und das gehört auch mit zu seinem Gericht. Und das ist hier das Gericht beim Hause Gottes. Und das bist nicht nur du, der gerichtet wird, sondern das ganze Haus wird gerichtet. Wir alle gemeinsam. Ja, damit dieses Haus so ist, wie es ihm gefällt. Ja, dass alles andere, Fremde, hinausgetrieben wird. Wie der Herr Jesus, der die Wechsler und die Ochsen und die Taubenverkäufer alle rausgetrieben hat. So muss der Herr immer wieder raustreiben. Dies ist sehr vielfältig, dieses Gericht. Er treibt heraus oder er ermahnt, er züchtigt. Es ist eine leise Stimme des Geistes, kommt zu dir und sagt, oh, lass das. Oder tu es jetzt. Oder, das ist gar nicht gut. Es ist sehr, sehr umfassend. Oder dann auch kommen Leiden. Und in deinem Leiden wird dein Stolz abgehauen. Weißt du, wenn dir es immer gut geht, du steigst auf wie so ein Ballon. Meinst du, so toll wie ich. Sagst du natürlich nicht, gell? Aber innerlich denkst du, es ist kaum jemand. Und wie ich das sehe, das ist die beste Sicht der Dinge. Die anderen werden auch noch drauf kommen. Ja. Aber wenn du leidest, das demütigt dich. Ja. Und das brauchen wir. Und das ist das Gericht am Hause Gottes. Und dann ist hier dieser Vers in 1. Petrus 1, 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so durchlauft die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Hier gibt es den Vater und ich jetzt dazu den Gott, der ohne Ansehen der Person richtet. Gott ist der Richter aller, im Hebräerbrief. Ja? Aber dieser Gott, der Richter aller ist, er ist mein Vater. Ist das nicht wunderbar? Weißt du, Kinder kennen zunächst mal ihren Vater nur als Vater. Aber dann sehen sie irgendwann, mein Vater, der hat auch einen Beruf. Gut, vielleicht ist er Richter. So müssen wir Gott auch als den Richter aller kennen. Mein Vater ist auch der Gott, der vor dem alles gerade stehen muss. Ja, und mir ist das so aufgefallen, gerade wie ich das so vorbereitet habe. Es gibt viele Stellen, wo es heißt, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ich hätte nur geschrieben, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Aber es heißt, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und Jesus sagt zu Maria, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott. Zu meinem Vater und zu eurem Vater. Er ist auch dein Gott. Und wenn wir es sehen, dieser Vater, den wir so lieben und schätzen, der uns auch erzieht, er ist der Richter aller. Er ist hoch über allem. Und deshalb führen wir unseren Wandel in einer gesunden Furcht. Wo immer der Vater uns erzieht, da gibt es so vielleicht zwei Möglichkeiten, wie wir reagieren können. Hebräerbrief schreibt es da auch. Mein Sohn, sagt das Wort ja, verzage nicht, wenn du Gericht erfährst. Hebräer 12, Vers 5. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Also hier sind zwei Möglichkeiten. Eines ist, dass wir es gering achten. Passiert ja was, ja, kann ja jedem mal passieren. Mein Freund hat das auch durchgekommen, kommt man durch. Es geht immer alles mal vorbei, gell? Alles hat ein Ende. Dann hast du nichts draus gelernt. Achte nicht gering die Züchtigung des Herrn. Wenn irgendwas geschehen ist, achte nicht gering. Ja, nimm es dir schon zu Herzen. Und das andere Seite ist, Verzage nicht. Oh, jetzt ist mir das passiert, schlimm. Und ach, mir wird es nie was. Du bist ganz verdammt. Gell? Weit ist es nicht gut. Sondern lerne daraus, aus allen Dingen. Sollen lernen. Und das Gericht vom Herrn annehmen. Petrus wurde mal vom Herrn sehr hart angefasst. Petrus hat ihn ja das zur Seite genommen und gesagt, Herr, das soll dir ja nicht geschehen, dass du ans Kreuz gehst. Und er hat es ja nur gut gemeint, der Petrus. Aber was hat der Herr ihm gesagt? Er wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Matthäus 16, 23, du bist mein Ärgernis, denn du sinnst nicht die Dinge Gottes, sondern die Dinge der Menschen. Ich weiß nicht, ob Petrus zu Tode beleidigt war, ob er da erstmal einen Tag gebraucht hat, bis er wieder den Herrn angucken konnte. Steht nicht geschrieben. Aber er hat es auf jeden Fall angenommen, das bin ich mir ganz sicher. Dass er nicht dann aus war, sondern er hat es angenommen. Und das ist wichtig, dass wir was annehmen lernen. Und der Herr kann dich direkt tadeln. Kann er, ganz bestimmt. Aber oft tadelt er dich durch Geschwister. Und dann bist du sehr sauer auf den Bruder oder die Schwester. Oh, was hat der oder die mir zu sagen? Prüf mal, ob es nicht vom Herrn war. Ob der Herr dir dadurch nicht was sagen wollte. Dass der Herr hat seine Jünger so angefasst. Er wusste, dass er es konnte. Jetzt mach es nicht gleich mit deinen Geschwistern, bitte. Gell? Ja, er wusste, was wir vertragen können, was nicht. Und dann sagt er diesen Satz, auf den es mir jetzt auch geht. Dann sprach Jesus seinen Jüngern in Vers 24, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir. Denn wer sein Seelenleben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Seelenleben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das ist der Weg, wie wir mit dem Richten, dem Behandeln Gottes umgehen sollen. Dass wir lernen, das Kreuz zu tragen. Unser Selbst abzulegen, zu verleugnen, die Seele zu verlieren, in einer guten, positiven Weise, dass wir lernen, so eine Meinung da, wie der Petrus hatte, die gehört halt nicht ins Haus Gottes. Und das lerne ich draus. Das ist das Kreuz zu tragen. Das heißt nicht, ich ist immer nur noch rumlaufen, so bedrückt und ich traue mich nichts mehr. Nein. Das ist es nicht. Und sei mutig, geh voran. Aber wenn der Herr zurechtweist, dann nehmen wir es an. Und gehen weiter. Und lernen draus. Damit unsere Seele völlig gerettet wird. Ja, Amen. Und dies ist, wie soll ich sagen, Dreh- und Angelpunkt des Gemeindelebens. Dieses Kreuz auf sich nehmen. Wo das nicht ist, kann es kein herrliches Gemeindeleben geben. Dort gibt es Menschenmeinungen und Menschenvorstellungen. Der eine macht so, der andere so. Und jeder lebt sich halt aus. Ja, aber wir brauchen dieses Kreuz, dass die Autorität des Geistes wirklich da ist. Und der Herr hier regiert. Er ist im Regiment. Er richtet, ja. Und wenn alle so bereit sind, das Kreuz auf sich zu nehmen, dann haben wir ein herrliches Gemeindeleben. Ja, und jetzt noch zu diesem letzten Vers, dem Petrus hier den Abschnitt schließt. Vers 19. Deshalb sollen auch, die nach Gottes Willen leiden, ihre Seelen ihm Gutes tun, einem treuen Schöpfer anbefehlen. Ich komme nochmal zurück auf Hiob. Er hat ja unheimlich gelitten. War eine Krankheit, die dann das Schlimmste für ihn war. Die Antwort letztlich für ihn war, dass er die Größe Gottes erkannt hat. Er hat ja gesagt, ich habe nur vom Hörensagen von dir gehört. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. In Leiden, Nöten, Schmerzen, die sehr groß sind. Der Herr bewahre uns davor. Aber manchmal sieht es halt der Herr so vor. Dort erkennen wir den Herrn als unseren treuen Schöpfer, der über allem ist. Hiob hat dies gesagt, nachdem ihm Gott seine Allmacht, Größe und Vollkommenheit gezeigt hat. Lest es mal, diese letzten Kapitel im Buch Hiob. Dort wird in einer poetisch wundervollen Weise beschrieben, wie herrlich die Schöpfung Gottes ist. Daran erkennt Hiob die Größe Gottes. Das heißt hier nicht, ihre Seelen einem treuen Vater, sondern einem treuen Schöpfer. Einem treuen Schöpfer anbefehlen. Das mag uns allen, wenn wir in solchen Leiden sind oder vielleicht einmal kommen sollten, wenn der Herr so will, dass wir das wissen. Wir können unsere Seelen, egal was geschieht, einem treuen Schöpfer anbefehlen. Petrus sagt hier weiter, ihm Gutes tun. Wer leidet, neigt manchmal zu Passivität. Es ist nicht so gesund. Manchmal, gut, kannst du halt ja nicht mehr. Wenn du gesundheitlich stark leidest, dann kannst du nicht mehr groß aktiv sein, sicher. Aber nach deinem Maß, ihm Gutes tun. Und das hilft uns dann auch, vom Leiden wegzuschauen, auf die Geschwister, auf irgendwelche Dinge, die zu tun sind. Und so möge der Herr uns alle bewahren und führen und leiten, dass wir lernen ja, mit Leiden ihm gemäß umzugehen, damit wir den vollen Gewinn davon haben. Nicht uns dadurch herunterziehen, bedrücken lassen oder gar bitter werden, sondern weiter vorangehen, ihm Gutes tun, unsere Seele einem treuen Schöpfer anbefehlen. Lob den Herrn. Amen.